Es gibt etwas, das unabdingbar zum Wesen unseres Menschseins gehört. Das ist unser Denken. Und es geht sehr viele Menschen verloren und werden in der Hölle enden, weil sie die falsche Vorstellung haben. Die falsche Vorstellung von Gott, die falsche Vorstellung von der Sünde, die falsche Vorstellung vom Verlorensein. Es gibt aber auch viele Gläubige, die sich schwer tun, nicht wenn es gut geht oder wenn es läuft, wie man selber es sich vorstellt, sondern die sich schwer tun, wenn es letztendlich anders läuft, als sie denken. Es gibt hier schöne Beispiele in der Heiligen Schrift. Man denke an Naaman im 2. Chronika, der ja ursprünglich die Krankheilung, die Gott für ihn hatte, gar nicht annehmen wollte, weil er anders dachte. Er hat sich ja gewehrt und sagt, ich dachte, dass Gott es anders macht. Und er hatte sogar fromme Vorstellungen. Und ich denke, das ist ein Grund, warum auch viele Gläubige kaputt gehen oder Gläubige letztendlich innerlich kündigen oder warum sie versanden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir müssen ganz sachlich nüchtern feststellen, dass die Sünde unser Denken massiv gestört und verderbt hat. Und darum ist es ungeheuer wichtig, dass wir beginnen, geistlich unsere eigene Vorstellung durch das, was die Bibel, von dem ja die Heilige Schrift sagt, sie ist die Summe der Wahrheit, Psalm 119, 160, Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, ich muss mein Denken durch die Wahrheit des Wortes Gottes ersetzen. Und dann kommt auch keine Enttäuschung. Die kommt nur, wenn ich mein Denken nicht durchs Wort Gottes ersetze. Und ich möchte uns heute ein Buch vorstellen und es einfach durchnehmen mit ein paar Schwerpunkten. Das Ganze kann man ja nicht. Das ist das Buch Prediger. Das Buch Prediger ist ein wichtiges Buch, genauso wie die Sprüche. Und Salomo war ja eine seltsame Gestalt. Auf der einen Art war ein Mensch, der viel netter, viel freundlicher, viel ausgeglichener war wie sein Vater David. Aber schon David betete für seinen Sohn Salomo, dass er die richtige Herzenstellung hätte. Er hat geahnt, dass da etwas ist. Und trotzdem hat ihn Gott benutzt, in seinem Versager uns Dinge durch die Inspiration der Heiligen Schrift zu hinterlassen, wo man sieht, wie Gott die Dinge beurteilt. Und da gehört das Buch Prediger dazu. Hatte mal jemand gesagt, eigentlich müsste man über das Buch Prediger drüber schreiben, die Enttäuschung des natürlichen Menschen. Und genau das ist es. Das Buch Prediger heißt im Hebräischen Kohelet. Das kommt von Kahal. Kahal ist das, was wir mit Gemeinde oder Versammlung bezeichnen. Und der Kohelet, das ist praktisch der Prediger oder der Versammlungsmensch, der die Versammlung prägt, der ihnen predigt. In der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, heißt es Ekklesiastes, also kommt das Wort von Ekklesia, da ist das drinne, das Ekklesiastes, das ist der Wort des an und für sich stark in Richtung auch Gemeinde geht, also einfach der Gemeinderedner oder Prediger. Man könnte sagen, im Neuen Testament ist unser Kohelet der Paulus gewesen, der uns genauso diese Grundprinzipien aufzeigt, natürlich immer dahinter der Herr Jesus. Man sagt allgemein, als Salomo jung war, hat er das Hohelied geschrieben. Das ist auch geistliche Darstellung der ersten Liebe. Als er im blühenden Mannesalter war, hat er die Sprüche geschrieben. Das sind die Weisheiten, die Gott dem Menschen gibt. Und im Alter, als er völlig versagt hat, da hat er das Buch Kohelet geschrieben, der Prediger, die Enttäuschung des natürlichen Menschen. Und Gott wollte, dass wir das im Wort Gottes haben und dass wir es sehen. Und Gott hat es so geführt von der Inspiration her, dass wir es verstehen können, um was es überhaupt geht und wie Gott die Dinge sieht. Wisst ihr, wenn ich wissen will, wie ich mich in dieser Welt benehmen soll, habe ich natürlich im Telegrammstil die Lehrbriefe. Aber im Alten Testament ist oft das Bilderbuch, wo Gott dasselbe in der Bildersprache in wunderbaren Formulierungen einprägsam uns nahebringt. Zum Beispiel, ich habe hier Formulierung gefunden vom Salomo, der hatte ja schon heiße Formulierungsart. Er sagt zum Beispiel, die Sonne, in unserer Bibel steht immer, die Sonne geht auf, das stimmt schon. Aber er sagt, die Sonne lechzt danach aufzugehen. Also er hat das, eine sehr wunderbare Sprache. Und wenn man jetzt das Buch sich ansieht, nein, Kapitel 1, Vers 2, ich beginne mal den Anfang zu lesen. Die Worte des Predigers des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Und erklärt er das, sagt, alle Flüsse laufen ins Meer, Vers 7, aber das Meer wird nicht voll. Ist ja interessant, ist ja ganz einfacher Gedanke, aber das ist höchste Weisheit. Vers 8, alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt, und das Ohr hört nie genug. Und dann sagt er, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und damit spielt die Rolle, und jetzt versteht man aus dem Neuen Testament, warum die Bibel zum Beispiel sagt, es darf niemand ein Ältester sein einer Gemeinde, der keine Erfahrung hat, kein Neuling. Jetzt sieht man plötzlich, wenn das wirklich biblische Wahrheit ist, warum Gott so viel Wert drauf legt, dass man Erfahrung hat, dass man sich bewährt, dass man bestimmte Dinge durchlebt hat. Wisst ihr, warum er zum Beispiel sagt, du sollst die Alten, das graue Haupt, ehren, weil sie das alles erlebt haben. Wisst ihr, und Salomo, der ja ungeheuer war, er sagt dann in Vers 14, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und dann erklärt er in Vers 16, dass er die Weisheit und die Wissenschaft gesehen hat. Also er war ja wohl der weiseste Mensch des alten Bundes, nicht des neuen. Und er sagte dann in Vers 17, und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Das Wort, das hier für Nichtigkeit steht, Luther hat es mit eitel übersetzt. Das heißt Habel, das ist ein Wort im Hebräischen, das bedeutet Windhauch. Nichts, Täuschung, Wahn, Götzendienst, auch Götzen selber. Aber es hat den Charakter von einem Windhauch, der geschwind aufbraust und weg ist er. Und mit dem ist letztendlich das irdische Leben gemeint. Die Bibel sagt nicht umsonst, das Leben geht vorbei wie ein Geschwätz. Wenn es wirklich so ist, und es ist so biblisch, das können die Älteren alle bezeugen, dass es so schnell geht, dann muss man sich ja fragen, ja, was ist dann wirklich wichtig in dieser Welt? Wisst ihr, wenn ich dann ein Ohr habe, das nie genug bekommt und ein Auge, das nie zufrieden ist, immer mehr will, dann ist es klar, dass in der Endzeit, und die haben wir seit 1948, vor allem seit 1967, der Rückeroberung Jerusalems, und seither explodiert ja auch die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, das Antichristliche braut sich zusammen, dass dann Auge und Ohr in besonderer Weise gefährdet sind. Das ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet in dieser Zeit die Medien so eine riesige Rolle spielen. Wisst ihr, es gab erst, als man ein bestimmtes Satellit hochgeschossen hat, auch um die Eroberung Jerusalems rum, gab es praktisch die Möglichkeit, Satellitenprogramme, Satellitendinge zu empfangen, Handys, Internet, also viele dieser Dinge sind jetzt erst relevant. Die waren vorher gar kein Thema. Und jetzt sieht man plötzlich etwas, das Ohr wird nie zufrieden sein. Das ist auch der Grund, warum die Leute rumlaufen mit ihrem Walkman und halb narkotisiert durch die Straßen taumeln Oder inzwischen ist ja so, was so viel gefährlicher ist, inzwischen hören sie nicht nur, nämlich weg von dem, was läuft um sie rum, sondern zählt sie auch nur weg, indem man mit dem Finger über das Smartphone haucht. Und jetzt sieht man hier etwas, wenn das alles so ist, was senden die uns denn für Botschaften? Das sind genau die Botschaften, von denen der Prediger sagt, es ist alles nichtig. Von denen der Prediger sagt, es ist alles nur ein Hauch. Das heißt, wir werden beschäftigt mit Nichtigem, mit Zeugs, das keinen Wert hat. Da werden wir narkotisiert und gefangen genommen. Und dann sagt hier eindeutig der Prediger am Ende, wartet die Enttäuschung. Irgendwann ist das Leben vorbei und du hast gemerkt, das war ein Geschwätz. Man muss das einfach sich vergegenwärtigen. Und wenn man jetzt alles in Ruhe anguckt, er sagt, auch Wissenschaft, auch Wissen, was bei uns sehr hoch angesetzt ist, sagt, das ist nichtig. Und er bringt eine Argumentation, die ist hochinteressant. Er sagt praktisch, wenn du tot bist, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich hatte mal einen Kassier, der war ein großer Spötter. Der hat mal gesagt, so als Spott, wenn die Sterberei nicht aufhört, kommen wir auch noch dran. Und es war eine große Weisheit. Wisst ihr, irgendwann bist du tot. Dann ist dein Wissen weg, dann ist deine Weisheit weg, dann ist deine Schönheit weg. Und Salomo sagt klipp und klar, dann ist auch deine Fitness weg. Da brauchst du kein Sportstudio mehr. Das ist alles weg. Du hast auch kein Friseur mehr, ist alles weg. Und er sagt klipp und klar, woher weißt du, dass das, was du in diesem Leben geleistet hast, das ist der Grundgedanke des Predigers, woher weißt du, dass man sich überhaupt noch daran erinnert? Vielleicht ist alles, was du geleistet hast, für die Katz, darf ich es mal so derb ausdrücken? Und von daher merkst du plötzlich, wenn du das Buch der Prediger liest, Moment mal, Gott beurteilt die Dinge völlig anders wie ich. Wenn das alles so dramatisch ist und Salomo geht so weit, dass er sagt, alles ist nichtig von diesem irdischen Leben, dann ist also meine Gesundheit auch nichtig. Ja, die geht auch weg. Wisst ihr, im Alten Testament war es so, 2. Mose 15, Vers 26, wenn du Gott gedient hast, hast du keine der Krankheiten Ägyptens bekommen. Gilt neutestamentlich nicht, weil hier haben wir die geistliche Verheißung, nicht mehr die körperliche. Da ist Krankenheilung eine Gnade Gottes, wenn er sie gibt. Aber trotzdem starb Elisa, der große Prophet, an der Krankheit, an der er sterben sollte. Das heißt, die Krankheit und der Tod sind etwas, das uns, ich sag's mal so, dauernd begleitet. Wir werden geboren, um zu sterben. Das ist diese Nichtigkeit. Wir haben eine kurze Zeit und in dieser kurzen Zeit entscheidet sich alles. Jetzt ist halt die Frage, was tun wir? Und jetzt geht der Prediger hin und zieht alle Register, aber alle. Kapitel 2. Er sagt hier, ich dachte in meinem Herzen, merkt ihr etwas? Naaman dachte, er muss jetzt kommen, der Elisa, muss die Hand über mir schwingen und fromme Formeln sprechen. Und so glauben viele Gläubige, dass Gott bestimmte Dinge tun muss oder Versammlungen in bestimmter Weise ablaufen müssen. Ich dachte, ist immer tödlich und gefährlich. Man muss das ganz nüchtern sachlich feststellen. Wenn mir jemand sagt, ich denke, ich meine, dann muss ich immer sagen, bei geistlichen Dingen sei still. Entweder hast du es von der Bibel her schwarz auf weiß oder du bist am besten still. Was du denkst, meinst und dir vorstellst, interessiert niemand. Man muss so radikal sein, indem man hier sagt, bei geistlichen Dingen und auch bei den irdischen ist die Bibel der letzte Maßstab. Entweder ist es die Wahrheit oder meine menschliche komische Vorstellung. Und jetzt geht er hier und sagt, auf das Ganze hat er letztendlich keine Antwort. Er hat auf das Ganze keine Antwort. Er sagt, ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber sehe, auch das ist nichtig. Und dann erklärt er, was er tut. Er sagt, er verwöhnt sein Leib mit Wein. Und er sagt, er geht dann hin, er baut Häuser, er pflanzt Weinberge, er schafft Gärten, Parkanlagen, pflanzt Fruchtbäume, legt Wasserteiche an. Das heißt, er zeigt hier, genieße, Spaß, Alkohol, Immobilie, Grundbesitz, schöne Häuser, schöne Wohnungen, schöne Autos, sagt er letztendlich, der Salomo, der alles hatte, am Schluss, vergiss es, alles nichtig. Man darf nicht unterschätzen, wenn man die Gläubigen kennt. Wenn die Gläubigen alle so denken würden, würden sie sich wahrscheinlich anders aufstellen. Man muss einfach nüchtern sachlich feststellen, der Mensch, auch der gläubige Mensch, ist nicht frei von diesem irdischen Denken. Also das, was der Paulus hier im Neuen Testament uns nahebringt, ist dasselbe, was Salomo uns im Alten Testament als Kohelet nahebringt. Das sind dieselbe Dinge. Auch der Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der sagt, hab nicht lieb die Welt. Paulus sagt, du bist dieser Welt gekreuzigt, du bist tot für sie. Das ist jetzt theologisch ausgedrückt dasselbe, was im Neuen Testament als Tatsache steht, was der Prediger im Alten Testament als Bildersprache uns nahebringt. Er sagt, das alles hat keinen Wert. Genieße Spaß, Alkohol, Immobilie, wunderschöne Dinge und auch Geld. Und dann erklärt er hier etwas. Er sagt, ich kaufte Knechte und Mägde, Vers 7. Hatte Gesinde, Schafherde. Vers 8, ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger, Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Er sagt praktisch Geld. Musik, unterschätzt nicht die Musik. Wisst ihr, du kannst mit der Musik kannst du die Menschen fast zum Durchdrehen bringen. Das ist eine ungeheure Macht in dieser Welt. Wenn ihr mal seht, ich bin ein Kind der 60er Jahre. Das heißt, in der 60er Jahre war ich in der Pubertät. Ich habe die ganze Rock-Beat-Welle, die habe ich hautnah miterlebt. Ich habe teilweise nur die Leute live gesehen. Man muss einfach nüchtern sachlich sehen. Man muss feststellen, also Okkultismus, alle diese Dinge sind durch diese ganze musikalische Richtung, die die Jugend erfasst hat, in die Jugend eingedrungen und haben die heutige Generation, die jetzt die Alten sind, völlig verderbt. Wisst ihr, so, man hat immer gesagt, die Rolling Stones sind die Okkultisten. Die haben dann oft Lieder gesungen, Sympathie for the Devil, Sympathie für den Teufel. Aber die liebe Beatles war genauso schlimm. Die haben auf ihrer Schallplattenhülle, auf dem Cover von Sgt. Pepper's Hearts Club Band, jetzt einmal völlig egal, was dieser Titel heißen soll, haben sie Aleister Crowley, der größte Satanist des ganzen Jahrhunderts, abgebildet. Es waren alles Okkultisten. Wieso, da hast du ganz wenige, die keine waren. Ob die dann Erfolg hatten, da kann man jetzt drüber streiten. Die haben oft ihre Seele verkauft, dass sie Erfolg hatten. Wieso, und das kommt dann zu den Leuten. Also man darf das nicht unterschätzen. Und er sagt hier, aus Silber und Gold. Naja, ich habe 43 Jahre für eine Bank gearbeitet. Wenn ich von etwas verstehe, dann von Silber und Gold, von Geld. Ist hier, ich sage es mal so, es ist wie das Auge und wie das Ohr. Man kriegt nicht genug von dem Ding. Die Leute haben immer Angst, dass es nicht reicht. Und das ist ein Problem. Und Geld kann eine Sucht sein. Ich habe Leute gesehen, die spekulieren mit Aktien, die waren so süchtig wie ein Rauschgiftsüchtiger, anders kann man es nicht nennen. Die haben gezittert vor mir. So, gezittert. Ist ja. Jetzt kommt die Bibel ganz einfach und sagt, du Gläubiger, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen. Merkt ihr etwas? Das ist der biblische Befund. Und Salomo sagt uns, das hat alles keinen Wert. Und er sagt, auch das Wollust der Menschen, Frauen über Frauen, ich muss ganz ehrlich sagen, die Sexualität ist absolut positiv von Gott gegeben in der Ehe. Aber was wir heute haben, ist eine Sexualisierung der Gesellschaft. Und muss das mal die Leute sagen und sagen, wir sind eine Generation von Huren und Ehebrechern. Und das Wort für Hurer oder Hurerei ist Pornoia, Pornografie. Und das ist das, was die Menschen heute prägt. Und wenn die Leute wüssten, dass das, was man sagt, das ist die große Freiheit, was alle tun, dass das einen Preis hat. Die Bibel sagt nämlich, Gott wird Hure und Ehebrecher richten. Dass der Gott dahinter ist mit seinem heiligen Gericht. Da wird die Leute nicht mehr so locker durch die Lande ziehen, würde da mal zuerst zusammenzucken, was der dreimal heilige Gott hier eventuell mit ihnen tut. Und Paulus sagt, hier letztendlich, du musst wissen, was du willst. Er legt es da in seine ganzen Briefe, ob du wirklich Gott dienen willst, er Nummer eins ist oder nicht. Ob du dich für mit Christus gekreuzigt hältst, ob du glaubst, dass diese Welt dein Gegner ist und dass du durchs Kreuz der Welt ausgeschaltet wirst. Und Salomo sagt halt, und das sagt er, wisst ihr, er sagt, die Wollust der Menschen zu ihren Frauen über Frauen, gell, der hatte 1000, da haben wir uns mal richtig versteht. Für der war schon mal nicht normal. Und ich sage es immer vorsichtig, er sagt, ach, das hat alles keinen Wert. Alles, was du in dieser Welt erlebst, auch alles an Freude, an Schönheit, an Wunderbarem, sind wir doch ehrlich, es ist ruckzuck weg, oder? Du gehst essen, du freust dich aufs Essen gehen. Und du schiebst jeden bisschen langsam rein, du kaust ihn genüsslich, schluckst ihn runter und hast leuchtende Augen. Und dann trinkst du noch den Kaffee drauf und dann gehst heim und hast wieder Hunger. Vorbei. Oder? Nichts Bleibendes unter der Sonne. Du stehst auf einem Berg, ich bin ein alter Bergmensch, du bist auf die Berge, siehst, ich war mal auf dem Stockhorn in der Schweiz, das ist im Berner Oberland, wunderbar. Du siehst Dinge, die sind gigantisch. Du kannst dich nicht dran satt sehen. Wer wissen will, wie man das seelisch empfindet, möge das Büchlein vom Vater Heiniger lesen. Der beschreibt es so gigantisch, wie er auf dem Stockhorn war, dass ich unbedingt auf Stockhorn wollte, um das einfach zu sehen. Aber auch das ist so, du gehst dann runter und dann ist es weg. Alles, was du erlebst, ist weg. Das ist das Problem. Das ist der Tenor des Predigers. Es kann noch so schön sein, noch so toll sein, es ist weg. Weißt du, auch deine Schönheit wird vergehen, junger Mensch. Deine Jugend wird vergehen. Einmal sagt er, schwarze Haare und Jugend sind nichtig. Ich kann da ruhig drüber reden. Ich hatte mal Kohlrabe, schwarze Haare. Wenn ich dann in den Spiegel gucke, muss ich sagen, wo seid ihr geblieben? Weg sind sie. Wisst ihr, es geht alles weg. Wo ist meine Fitness? Ich habe früher massiv Leistungssport getrieben. Wo ist das noch? Was ist noch da? Hä? Nix. Oder nix ist jetzt übertrieben, aber nicht mehr das, was ich wollte. Wisst ihr, es geht alles weg. Es verschwindet alles und es geht blitzartig und schnell. Und du kannst dir nichts zurückhalten und du kannst von dem nicht zehren. Deine Seele wird nicht satt. Und das sagt Paulus. Ganz klar, im ganzen Befund seiner Briefe. Und das sagt auch Paulus und Salomo ist wirklich zu vergleichen. Das sagt auch der Prediger, der Kohelet. Er sagt klipp und klar, die Seele muss gesättigt werden. Aber von dem wird sie nicht gesättigt. Und dann geht er weiter und sagt, gut, okay, das sind jetzt die Dinge, die irdischen Dinge. Er redet auch von Knechten und Mägden. Das heißt, du bist der Chef, du hast Untergebene. Es ist auch schön, ein Machtgefühl zu haben, wenn du Untergebene hast. Er sagt, das ist genauso nichtig. Es ist besser, du weißt gar nicht, was sie über dich sagen als Chef. Ich hatte mal das Personal auf der Bank. Und die Jahre danach habe ich mitgekriegt, wie meine Freunde, mit denen ich heute noch ein sehr gutes Verhältnis teilweise habe, wie die mich ausgetrickst haben als Frommer. Da muss ich sagen, es ist alles nichtig, es geht alles weg. Aber dann sagt er, dann gehen wir zum Edlen. Das sind ja jetzt die Dinge, wo du sagst, naja, das ist irdisch niedrig. Aber jetzt geht er zum Edlen. Jetzt sagt er ab Vers 12, er hat die Weisheit untersucht. Vers 13, ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und dann ist er plötzlich fertig und sagt, und trotzdem hat er etwas erkannt, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Die Weisheit hilft ja auch nicht, die ist genauso weg. Wisst ihr, ich habe mir schon überlegt, wenn ich jetzt in meinem Alter mir nochmal ein paar Sachen wirklich wissensmäßig, auch sprachlich, von der Altsprache, vor allem her, einbläue, für wen ist das? Ich kann das nicht meinem Sohn vererben. Ich habe da keinen Speicher. Wisst ihr, es wäre doch schön, wenn ich so einen Chip hätte und würde draufdrücken und schieb ihm den Chip in den Kopf. Das geht nicht, das ist weg. Wisst ihr, das Problem ist weg. Wenn ich die Augen schließe, ist alles, was ich weiß, weg. Für wen war's? Merkt ihr etwas? Selbst die Weisheit, selbst das Wissen. Er sagt da, Es ist alles nichtig. Und in Vers 17 geht er so weit. Da hasste ich das Leben, sagt ein Salomo, der alles hatte. Er sagt einmal, ich habe meinen Augen nichts vorenthalten, was sie sehen wollten. Ich habe dann zur Beate gesagt, sind wir froh, dass er kein Internet hatte. Wisst ihr, ich sag's mal hart. Der hat keine Grenze mehr gekannt. Der hat alles ausgelebt. Wisst ihr, wenn du wissen willst, was passiert, wenn man alles auslebt, wenn man alles hat, was man will, grenzenlos, alles, was du dir wünschst, wenn dir jemand jeden Wunsch erfüllt, du kriegst alles, was du willst, und du hast alles, dann liest Buch der Prediger, der hatte nämlich alles. Und dann sagt er, da hasst dich das Leben, denn mir wiss viel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Vers 20, da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne. Jetzt kommt die Verzweiflung, jetzt kommt die Enttäuschung, jetzt kommt letztendlich der Frust. Vers 22 sagt er, denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und vorher sagt er, Weisheit, Verstand, Geschick. Wisst ihr, dein ganzer Stress, den du hast, dass du was zusammenkriegst, der ist weg. Wisst ihr, ich habe Menschen kennengelernt, sind teilweise sogar zu uns in die Versammlung gekommen, die sind rumgelaufen wie die ärmsten Bettler. Ich habe ihr Konto gekannt und ihre Goldstücke, die sie hatte. Die hatte weit mehr Goldstücke im Schrank, als ich Hemden. Und ich hatte als Banker nicht wenige Hemden, das darf der glauben. Aber die hatten mehr Goldstücke. Und die Menschheit hat immer geglaubt, das sind fromme, arme Leute. In Wirklichkeit war sie gierig nach Gold. Und Paulus sagt, das ist alles nichtig, das kannst du alles vergessen. Und jetzt kommt 23. Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, die Sorge, das ist der Stress. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, aber auch das ist nichtig. Und er sagt, vielleicht ist es besser, Vers 24, man genießt alles, Und lebt einfach aus. Aber dann sagt er, doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Und jetzt kommen wir langsam zu der zentralen Lehre des Predigers. An einer Stelle sagt er, da kommen wir nachher drauf, nicht der Schnellste gewinnt den Lauf, nicht der Intelligenteste bekommt die beste Stelle, sondern es hängt alles von Zeit und Umständen ab. Und wer steuert die Umstände? Der Herr. Das heißt, jetzt kommt langsam ein ganz zentraler Gedanke beim Prediger, dass Gott alles kontrolliert. Und dass mein ganzes Leben, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, davon abhängt, ob Gott es mir zulässt oder nicht. Und dann kommt das mitgrößte Kapitel vom Prediger, nämlich Kapitel 3, wo er sagt, alles hat seine bestimmte Stunde. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Da steht im Hebräischen et und das entspricht dem Kairos des Griechischen, des Neuen Testamentes. Es entspricht exakt dem Zeitpunkt, den Gott gibt. Damit hast du letztendlich keine Kontrolle mehr über dieses Leben. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit. Es gibt Pflanzen wieder Ausreißer, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, zerstören hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern und so wieder einsammeln hat alles seine Zeit. Umarmen und es bleiben lassen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, aufbewahren hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen und flicken hat seine Zeit, schweigen oder reden hat seine Zeit, lieben oder hassen hat seine Zeit, Krieg oder Frieden, vielleicht müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, in unserer Generation, hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Da steht wieder et, also zum göttlichen Zeitpunkt. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Wenn jetzt ein Mensch, wie der Salomo, beginnt, diese Dinge zu begreifen, dass alles nichtig ist, Und dann sieht, dass alles nur vom Zeitpunkt abhängt, den Gott gibt. Und dass das Irdische völlig vergänglich ist, völlig weggeht, dann kommt der Blick langsam für die Ewigkeit. Und drum sagt er, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Im tiefsten Inneren weiß der Mensch das. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen, nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Wisst ihr, das hat mich erschüttert. Ich hatte viele Kunden auch aus Ostpreußen. Ich hatte viele Kunden, die sind damals aus dem Osten nach Schwaben gekommen. Und es waren teilweise Leute, die sind dann einfache Arbeiter gewesen, aber sie waren dort eventuell Gutsbesitzer. Sie hatten Güter, das kannst du dir nicht vorstellen. Ländereien, Großgrundbesitzer, reichste Leute hat es da gehabt. Nicht alles, hat auch hier Arm und Reich gehabt, alles, aber Leute, die kamen aus wunderbar blühenden Landschaften. Und dann kommt ein Mann, von dem am Schluss sagt es, Dritte Reich, der ganze Krieg, diese Millionen von Toten waren ursprünglich nur Worte. Soll ich mal vorstellen? Ein Verrückter. Ich lese gerade die Hitler-Biografie. Gelingt es? Warum gelingt es ihm? Weil die Zeit von Gott gegeben war. Weil in den 20er Jahren, die berühmte 20er Jahre, die ganze westliche Welt Gott ins Angesicht gelästert hat, genau das Gleiche gemacht hat, was wir heute tun. Nur tun wir es viel schlimmer und drum kriegen wir jemand viel Schlimmeres wie der Hitler, nämlich der Antichrist. Da sagt die Bibel klipp und klar, Gott setzt den Zeitpunkt. Und er sagt, wenn du das erkennst, dann musst du dich vom dreimal heiliger Gott fürchten. Weil dann bist du, ich sag's mal ganz ehrlich, ein Nichts. Dann bist du gar nichts. Und dann geht er weiter und sagt, auch im Gericht herrscht die Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wo ich einmal gemerkt habe, dass es gar nicht noch um Gesetz geht, sondern das Gesetz Spielräume hat. Und je nachdem, was du für einen Mensch hast, ob der charakterlich gut ist oder schlecht ist, ob er ein edler Mensch ist oder ein Lumpenhund, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, kriegst du eventuell ein gerechtes oder ungerechtes Urteil. Auch dort herrscht keine Gerechtigkeit, weil auch dort ist der gefallene Mensch. Und dann sagt der Vers 18, jetzt kommt wieder Kohelet, der Prediger, der sagt, pass auf, was du für eine Einstellung hast. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Die Übersetzer sind so liebe Leute, habt ihr das gewusst? Die haben gesagt, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Da steht im Grundtext, dass sie an und für sich Vieh sind. Wisst ihr, man will ja immer netter und freundlicher sein, wie es ist. Zum Schlachter hat es in Klammer, da sieht es, gehört nicht dazu. Aber Gott hat klipp und klar gesagt, ihr seid Vieh. Oh, macht er etwas. Und jetzt sagt die Bibel, das sagt Gott so und tut das ganze Leben, dass du Angst vor ihm hast, dass du dich fürchtest. Ist Gott so zu fürchten? Ja. Die Bibel sagt, du sollst nicht den fürchten, der dich umbringt, sondern der dich in die Hölle wirft. Das ist Gott. Wisst ihr, wenn man das alles sieht, dann merkst du, Gott denkt völlig anders wie wir. Und jetzt ist natürlich neutestamentlich wichtig, dass wir beginnen, unser Denken zu ändern. Die Bibel nennt es Buße, dass wir beginnen, unser Denken auszurichten, wie Gott denkt, die Dinge so zu beurteilen, wie er es sagt. Kapitel 4, wenn du das jetzt liest, da sagt die Bibel, es gibt Bedrückungen, die Menschen haben keinen Tröster, die Bedrückung ist so stark, dass du nicht getröstet werden kannst. Wisst ihr, wenn du mal anfängst, dieses böse Treiben, nennt es Vers 2, Salomo, zu erkennen und dagegen anzugehen, gehst du kaputt, weil du kannst es nicht ändern. Man muss das einfach feststellen. Es ist so. So ist die gefallene Welt. Und es gibt in dieser Welt keinen Trost, keinen Tröster. Es gibt nur einen Tröster. Und da kommen wir nachher drauf. Und dann sagt er in Vers 4, ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Weißt du, jetzt bist du anständig, jetzt bist du fleißig und du erwirbst etwas. Und daneben dich jemand, der ist faul, hat keine Lust und du hast zu Recht dann von mir aus die Stelle bekommen, der andere nicht. Und jetzt wäre gerecht, dass der sagt, jawohl, der ist besser wie ich gewesen, der war treuer. So ist auch in der Gemeinde, dass die treue Leute, da kommt der Neid, die Eifersucht. Und das ist ein Merkmal dieser Welt. Da muss ich sagen, manche jammert und sagt, die andere arbeitet für das Reich Gottes bis zum Zusammenbruch und die anderen tun nichts und sind dann neidisch auf die, die dann der Herr mit dem Säger letztendlich versieht. Da muss ich sagen, Entschuldigung, das ist genau das Gleiche wie in der Welt. Letztendlich hängt alles von Gott ab. Und dann sagt er etwas, das ist hochinteressant, fast bei jeder Hochzeit hast du das, ja. Kapitel 4, Vers 9 bis 12, das ist die Hochzeitsstelle. Da sagt er, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Damit sagt man Ehepaar, Mann, Frau, die zwei. Und die dritte Schnur, die dafür sorgt, dass das hält, ist der Herr. Ist die dritte Schnur. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt etwas. Jetzt hast du Ehe, wo Leute 40, 50 Jahre verheiratet sind, plötzlich lassen sie sich scheiden. Dann fragst du, warum? Jetzt habt ihr euch so lange ertragen. Dann kommt zum Beispiel die Antwort von der Frau, ich ertrage nicht mehr, wie er die Suppe schlürft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ihr lacht, aber das ist bitterer Ernst. Wisst ihr? Oder mir hat ein namhafter, promovierter Mann erklärt, sagt, meine Frau hat plötzlich, da war sie Mitte 50, gesagt, ich habe etwas verpasst, und hat sie ihren Mann sitzen lassen und ist davon gegangen. Er hat mir das dann so erzählt, gell, da bist du erschüttert. Und da siehst du plötzlich, das, was man Midlife Crisis nennt, wenn der Mensch das Prinzip Salomos, das Kohelet, auch das ist Paulus im Neuen Bund, nicht begreift, ich sag's mal hart, wenn er gar nicht bekehrt ist, dann hat er sowieso keine Chance, aber auch die Bekehrten müssen aufpassen, dass sie denken wie Gott und nicht wie die Welt, dann gehst du irgendwann unter. Und irgendwann, wenn du nicht die dritte Schnur hast, aber eh, bist du wieder allein. Und es gibt viele Leute, die ertragen das nicht, dass sie wieder auf die Füße kommen. Es gibt Leute, die ertragen den Ehebruch nicht. Ich sage manchmal die Leute, da bin ich auch böse mit den christlichen Zeitungen, die sagen, ja, einen Ehebruch vergibt der Herr auch. Ich sage immer, mach das nicht so billig. Ich kenne genügend Fälle, wo ich weiß, dass ein Ehebruch geschehen ist, ein Ausrutscher, und die Ehe hat es nicht überlebt. Und ich verstehe das voll. Das ist nicht nur schlimm, das ist eine Katastrophe. Und es muss für einen Gläubiger absolut jenseits jeder Vorstellung sein. Ich habe schon erlebt, wie Gläubige mir das gebeichtet haben mit einem lockeren Plauderton. Da habe ich einen Schock. Man sieht ja, mein Gesicht ist mein Problem. Die haben es auch gesehen und werden nie mehr gesehen. Wisst ihr, das Grundproblem ist das, hier sagt der Kohelet, der Prediger, es ist wichtig, dass ihr zu zweit seid. Ja, was ist jetzt, wenn jemand nicht verheiratet ist? Wo ist denn sein Zweiter? Dem sei Zweiter ist die dritte Schnur. Selbst wenn er allein ist, hat er der Zweite, nämlich der Herr Jesus. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig, dass du nicht allein bist. Wenn du bekehrt bist, wenn du wiedergeboren bist, hast du immer den Zweiten bei dir. Und wenn dann noch das Gott gibt, weil es deine Berufung ist, dass du heiratest, dann sind wir halt zu dritt. Aber wenn du nicht verheiratet bist, dann sind wir immer noch zu zweit. Wisst ihr, und da sagt er, das ist das Beste. Und dann geht er weiter und sagt, Kapitel 4, 17, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab, sagt die Bibel. Und damit sagt sie auch im Reich Gottes, zählt nicht das Geschwätz, auch nicht das fromme Geschwätz, sondern das, wie man ist, was man tut, das Wesen. Und dann sagt er zwei Träume, und das muss man den schwärmerischen Leuten auch sagen. Es gibt, dass wir uns richtig verstehen, es kann sein, dass Gott einmal einen Traum gibt. Schließe ich nicht aus. Schließt auch die Bibel nicht aus. Aber hier sagt er, Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich mich auch der Nase packen muss. Du musst dich kontrollieren, dass du nicht überziehst. Zu viel Geschäftigkeit ist falsch. Gott hat den Menschen geschaffen, dass er bestimmte Ruhephasen hat und dass er sich nicht überzieht. Und dummes Geschwätz kommt, wenn man zu viel redet. Und dann erklärt er die Ehrlichkeit ab Vers 4. In 5 sagt er dann, lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum sollte Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Wisst ihr, du musst es einfach nüchtern sehen. Viele Lüge ist nur Feigheit. Feigheit. Und er sagt hier, lass dich nicht verführen. Auch was du sagst, wenn du feig bist, dann sag lieber gar nichts, als dass du lügst. Wenn jetzt zu mir jemand sagt, mit dem ich Probleme habe, magst du mich? Der Überfromme sagt dann, ja. Der Raffinierte sagt, ja, denn Gott sagt, wir müssen alle lieben. Versteht ihr? Da wird man raffiniert. Der Dumme sagt, nö, ich mag dich nicht. Dann ist der Ärger da. Der Weise schweigt und sagt, vielleicht du stellst vielleicht Fragen. Ihr merkt etwas. Die Bibel sagt, halte dich zurück. Du musst nicht alles kontrollieren. Du musst nicht jedem Rechenschaft geben. Du musst Gott dienen. Er kontrolliert alles. Er lenkt alles. Er entscheidet. Nicht ich als Mensch, sondern er. Wenn man das sich alles in Ruhe anguckt, er sagt Ehrlichkeit. Und er redet auch hier, Vers 18, von Gold, von Schätzen. Und sagt, es ist dann nur eine Gnade, wenn Gott gestattet, dass du es genießen kannst. Wie viele Leute erbet oder in der Welt gewinnet in einer Lotterie und es ist noch 2 Jahren weg. Ist einfach weg, wenn sie mit dem Geld nicht umgehen können. Also ich sage es mal so, selbst wenn Gott jemand Reichtum oder Schätze gibt, ist es absolut wichtig, dass Gott ihm gestattet, dass er mit dem richtig umgeht. Das hängt alles vom Herrn ab. Da merkst du doch, wenn du das liest, wenn ich Prediger lese, muss ich merken, Entschuldigung, du hast ja gar keinen Wert. Oh, jetzt kommen die Psychologen und sagen, du darfst den Menschen nicht hier runtermachen, dass er sein Selbstwertgefühl nicht verliert. Wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, musst du dich zuerst mal selber lieben. Also da könnt ihr ganz sicher sein. Das Einzige, was man Menschen nicht beibringen muss, ist, wie er sich selber liebt. Weil auch ein Ding, ein Minderwertigkeitskomplex oder eine Depression oder solche Dinge, also zumindest Minderwertigkeitskomplex, ist nichts anderes wie ein umgepolter Hochmut. Ist auch nichts anderes. Wisst ihr, letztendlich läuft der Kohelet immer nur auf eins raus. Er sagt, pass mal auf, alles, was du hier tust, ist relativ, ist nichtig. Es hängt alles davon ab, weil er, der dreimal heilige Gott, bestimmt Zeit und Stunde, er bestimmt alles, es hängt alles davon ab, wie du zu ihm stehst. Der Rest zweitrangig. Wenn er alles steuert, dann läuft's. Und in Kapitel 6, da bringt er ja das berühmte Stück, Vers 7, alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Du kannst Karriere machen, irgendwann ist es weg. Du kannst einen blühenden Beruf haben, du kannst viel Geld verdienen, irgendwann ist es weg. Und dann bist du eventuell so ein armer Mensch, weil alles von Zeit und Umständen abhängt, dann hast du versucht, eine Versicherung abzuschließen, dass wenn du berufsunfähig wirst, dass dir nichts passiert. Und da bist du ausgerechnet einer von denen, die unter ein Kriterium der Versicherung fallen, wo sie dich dann nicht versichert, für einen Punkt. Es gibt so Fälle. Und genau an dem einen Punkt wirst du berufsunfähig. Man hat ja so eine Freude, dass alles wunderbar ist. Aber das kann weg sein. Wie ein Windhauch ist alles weg. Wisst ihr, auch unser Wohlstand, der kann weg sein wie ein Windhauch. Unsere Freiheit in der Gemeinde kann weg sein wie ein Windhauch. Letztendlich kontrolliert es Gott. Wenn er es uns gibt, müssen wir es dankbar annehmen. Aber er kann das wegnehmen im Bruchteil einer Sekunde. Wenn du das alles siehst, dann erschrickst du doch als normaler Mensch. Der sagt dann in Kapitel 7, dass ein guter Name besser ist als alles andere. Und geht dann so weit, dass er sagt, Vers 3, Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Er sagt also, manchmal ist es eher gut, wenn es dir schlecht geht, weil dann dein Herz bearbeitet wird. Und dann sagt er, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selber verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor der Zeit sterben? Ist euch klar, was hier steht? Er sagt praktisch, wenn du überfromm bist, frömmer wie Gott will und übertreibst, dann verderbst du dich selbst. Ist euch das klar? Wir denken immer, da muss ja Gott ganz zufrieden mit mir sein. Bibel sagt gerade das Gegenteil. Und das Zweite, wenn du gesetzlos bist, wirst du vor der Zeit sterben. Wisst ihr, ja, was ist jetzt? Wie soll ich jetzt sein? Ist doch ganz einfach. Jetzt kommen wir zum neuen Bund. Wiedergeboren musst du zuerst sein. Du musst durch Jesu Blut gewaschen sein von deinen Sünden. Du musst in einem Geist zu einem Leib getauft sein. Du musst zum Reich Gottes gehören. Der Heilige Geist muss als Geist der Sohnschaft in deinem Herzen sein. Und dann kannst du mit dem Geist des Glaubens das tun, was der Kohelet des Neuen Testamentes sagt, nämlich der Paulus. Dann kannst du gucken. Dann kannst du deine Stellung zu der Welt richtig einnehmen. Deine Stellung zu den anderen Gläubigen, deine Stellung zum Besitz, deine Stellung zum Wohlstand. Wisst ihr, warum schreibt Paulus ganze Passage, Epheser 4, 5, 6, wo er sagt, das Kind und die Eltern, Eltern und das Kind, Mann, Frau, da wird alles geregelt, das ist alles geregelt. Und das ist das Göttliche, wo er sagt, so musst du vorgehen. Wisst ihr, da kommen dann die Männer dran. Man sagt immer, bei mir haben sich schon Männer beschwert, haben gesagt, du hast gepredigt, du hast uns niedergemacht wegen den Frauen. Weil ich gesagt habe, in der Bibel steht, du musst Christus nachahmen. Du musst die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Oh, und die sind doch so, hat er gesagt. Und dann sage ich, ja, da steht auch drin, sie sollen ihren Mann fürchten, sollen sich ihm unterordnen stärken. Das steht auch drin, aber steht halt beides drin. Wisst ihr, und diese Dinge, da steht auch drin, wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat, ist seine Hauptaufgabe für den Ungläubigen zu suchen und zu sorgen, dass er zum Glauben kommt. Wisst ihr, da steht klar definierte Dinge. Bei einer Witwe steht ganz klar drin, was sie tun soll. Bei einer jungen Witwe steht ganz klar drin, was sie tun soll. Bei einem Kranken steht drin, was er tun soll. Das steht alles drin. Steht ihr? Und das ist so, wenn ich das alles begreife, da muss man vorsichtig sein. Ich darf nicht linksextrem, nicht rechtsextrem mehr. Und dann 21, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Einmal sagt die Bibel, wenn du bestimmte Dinge sagst, werden die Vögel des Himmels dem anderen das unterbreiten. Wisst ihr, wer die Vögel des Himmels sind? Das sind die Dämonen. Pass genau auf, was du tust, was du sagst. Und hör nicht auf jedes Gerücht. Wisst ihr, wenn ich schon sehe, was über mich Gerüchte verbreitet werden, muss ich sagen, lass fahren dahin. Lass sie doch reden. Das ist alles dummes Geschwätz. Ich sage immer, wenn die was von mir wollen, dann sollen sie kommen. Das sind sie alle zu feig, oder die meisten. Weil das meiste stimmt überhaupt nicht, gelogen. Und jetzt kommt halt, manche stimmt auch, muss man auch ehrlich sagen. Es gibt auch Dinge, wo die Leute recht haben. Und dann sagt er in Vers 25, wie dumm ist doch die Gottlosigkeit. Und dann sagt er 26, da fand ich bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetze gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zu der Unmoral. Die Bibel sagt, eine Frau eine Zucht ist wie eine Sau, die einen goldenen Ring in der Nase hat. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum in der Gemeinde eine bestimmte Ordnung herrscht und eine bestimmte Zucht. Das muss man einfach sehen. Warum wir auch unsere Kinder klipp und klar sagen müssen, was läuft und was nicht läuft. Wenn sie es nicht tun, zahlen sie den Preis selber dafür. Nochmals, Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist ein Gericht über dieser Welt. Wisst ihr, wenn mal Gott die Gerichte auslöst, bei der heutigen Situation, Millionen von abgetriebenen Kindern, Millionen von Lästerungen Gott gegenüber, Okkultismus, der Teufel wird teilweise offen angebetet, es wird ihm gehuldigt. Was denkt ihr, wenn Gott einmal in der Endzeit, ist alles viel schlimmer wie der Baalskult, alles viel schlimmer wie das Alte Testament, wenn Gott einmal das Gericht auslöst über diese Generation, was denkt ihr, was denn los ist? Wisst ihr, dann sind die Hure und Ehebrecher genauso dran wie jeder andere, ja. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Jetzt kommen wir zu uns Gläubigen. Das war jetzt die allgemeine Situation. Jetzt kommen wir zu uns Gläubigen. Da sagt er in Prediger 8, Vers 3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Wisst ihr, da kommt jetzt der entscheidende Punkt. Die Bibel beschreibt ja, dass ich durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19, und Folgeverse vors Angesicht Gottes kommen kann in der Person Jesu. Durch den Herr Jesus in meinem Herzen, durch den Heiligen Geist, kann ich vom Angesicht Jesu und damit vom Angesicht des Vaters stehen, Stunde um Stunde. Jetzt sagt die Bibel, lass dich unter keinen Umständen von dem, was vorher war, von deinem Job, von deiner Suche nach einem Ehepartner, von deiner Krise in der Ehe, von deinen Problemen am Arbeitsplatz, wo es schwierig wird, von den Problemen in der Gemeinde, von deinen Problemen mit deiner eigenen Psyche, wo du unzufrieden bist mit dir, wo dir der Spiegel nicht mehr gefällt, wenn du reinguckst, das gibt's ja auch. Lass dich von dem nicht verscheuchen, wenn das dazu führt, dass du vom Angesicht Jesu weggehst, auch von den Medien, von den Geräten, von allem. Ich habe bei mir festgestellt, ich muss eine Entscheidung fällen, jeden Tag, was mache ich zuerst, stille Zeit? Oder zum Beispiel gucke ich zuerst, was für Mails und was für Post gekommen ist. Was mache ich zuerst? Wisst ihr, du darfst dich vom Angesicht Jesu nicht verscheuchen lassen. Nur wenn du vom Angesicht Jesu stehst, hast du eine Chance. Vers 4, das Wort des Herrn ist mächtig, des Königs. Vers 5, wer sein Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Wisst ihr, wenn ich wirklich Furcht Gottes habe, am Herr Jesus diene, ihm dem Lamme folge, wohin es geht, dann bewahre ich die Gebote, dann vertrete ich keine böse Sache und ich weiß um Zeit und Gericht. Und dann sagt der Vers 6, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht. Es hat nicht nur alles seine Zeit, sondern auch alles der Zeitpunkt des Gerichtes. Denn das Böse lastet schwer auf dem Menschen. Das ist eine Tatsache. Nur wenn wir als Gläubige, 1. Johannes 1, 7 bis 9, im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, dann wird alles in Ordnung kommen. Jetzt pass auf. Ich habe es auch nicht begriffen, jahrelang. Ich kann die Umstände nicht ändern. Ich habe keinen Einfluss auf das Herz eines anderen Menschen. Ich kann manche Dinge nicht ändern. Wenn ich mich jetzt da unter dem reibe, unter dem ärgere und kaputt werde, dann werde ich vom Angesicht Jesu vertrieben. Ich muss gucken, dass ich vom Angesicht Jesu bleibe. Die Zustände, die Umstände dürfen mich nicht wegtreiben vom Angesicht Jesu. Das ist ganz wichtig. Das ist der wichtigste Punkt. Manche Sachen musst du laufen lassen und musst eine Entscheidung fällen. Das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich mit dem Herrn Jesus in Ordnung bin. Weil, Kapitel 9, sagt der klipp und klar, Vers 2, es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen. Ist euch das klar? Es gibt ja diese unsinnige Theorie, wenn du Gott dienst, klappt alles, und wenn du Gott nicht dienst, klappt es nicht. Entschuldigung, das ist alles nur nicht biblisch. Er sagt hier klipp und klar, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der kein Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Wisst ihr, das ist ja das Problem. Ich kann diesen Dingen, die Paulus schreibt, nicht ausweichen. Ich muss ja arbeiten in dieser Welt. Ich habe nun meinen Körper, der noch nicht erlöst ist. Das kommt erst bei der Verstehung. Ich bekomme genauso Krankheiten. Aber es hängt von Gott ab. Ich muss alles mein ganzes Leben mit Gott regeln. Die Bibel sagt klipp und klar, er steuert das alles. Es begegnet allen dasselbe. Und dann sagt er in Vers 4, denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Als ich auf der Bank weggegangen bin, habe ich meiner Kollegin diesen Vers draufgeschrieben. Da sind sie zu mir gekommen und die haben alle aus einem Munde gesagt, den verstehen wir nicht. Dann habe ich es ihnen erklärt, habe gesagt, guckt her, ich schaffe jetzt noch 5 Jahre länger. Ich schufte Tag und Nacht wie ein Wilder, das haben sie mir dann auch bezeugt, wo ich weggegangen bin. Mein Chef hat gesagt, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der sein Tagewerk mit so einer Leidenschaft vollführt. Und habe gesagt, wenn ich das weitermache und dann einen Herzinfarkt kriege und umfall, bin ich tot. Was habe ich denn davon? Da gehe ich doch lieber jetzt raus, habe weniger Geld, weil ein lebendiger Hund ist besser wie ein toter Löwe. Da geht es mir doch besser. Wisst ihr, was denn für Antwort kam? Wir verstehen es immer noch nicht. Ne? Ich sage, na, lass mal's bleiben. Wisst ihr, das ist doch so, oder? Und da musst du einfach sehen, es ist hier etwas, das ist ungeheuer. Und dann kommt Vers 8, und das ist der entscheidende Punkt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Gläubiger, du hast eine einzige Hauptaufgabe in deinem Leben. Die ist wichtiger wie dein Job, die ist wichtiger wie deine Ehe, wichtiger wie dein Beruf, die ist wichtiger wie alles, die ist wichtiger wie dein Auto, wichtiger wie dein Geld, dein Konto. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du alle Zeit gewaschen bist, im Blute Jesu, weiße Kleider hast. Das ist die Hauptaufgabe, der Rest ist zweitrangig. Und dass das Öl, die Salbung des Heiligen Geistes, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, die ganze Zeit, der Rest ist egal. Es ist alles wunderbar, wenn Gott dir bestimmte Dinge gibt, die du genießen kannst. Gott gibt dir Türen, die geöffnet sind und lässt dir Dinge zu. Das macht er ja. Er lässt mich von dem Nichtigen tatsächlich manche Dinge genießen, aber er entscheidet es. Aber es darf nie so weit kommen, dass meine Kleider dreckig werden. Sie müssen weiß bleiben. Genauso muss das Öl auf meinem Haupt sein. Dann sagt der Vers 10, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich ist es vorbei. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Taktik und Rumlavieren hat keinen Wert. Man muss alles von ganzem Herzen tun. Oder es bleiben lassen, auch von ganzem Herzen. Ist genauso wichtig. Da ich sage, ich mache von ganzem Herzen etwas nicht. Oder wenn ich es mache, dann mache ich es von ganzem Herzen. Aber in der Gemeindearbeit ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Dann kommen wir zu Kapitel 10. Das ist jetzt wird's ernst für die Gläubigen. Jetzt wird's ernst. Tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Die Salbe des Heiligen Geistes, das Öl, das Gott immer Gläubiger gibt, wird stinkend. Das heißt, es kann nicht mehr wirken, weil ein Störfaktor da ist, wenn tote Fliegen da sind. Das ist jetzt ein dramatisches Bild. Das heißt, wo geistlicher Tod ist, wo ich in die Falle gehe, in die Salomo gegangen ist, der Kohelet, und diese irdischen Dinge zu hoch bewerte und sie nicht von Gott steuern lasse, sondern selber manipuliere. Wisst ihr, der Hauptgrund vom ganzen Buch Kohelet, Prediger, ist ganz einfach, du musst in Ordnung sein mit Gott und ihm erlaube, dass er es kontrolliert und es nicht selber tun, das ist alles. Sobald du Gott ausschältst und es selber tust, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du scheiterst. Willst du scheitern? Das will doch keiner. Also, dann hör auf, dich um dieses Zeugs zu kümmern, sondern bewege es vor Gott. Oder glaubst du, dass Gott nicht gut mit dir meint? Wenn ich mit den Leuten rede, sagen sie, ja, wenn ich das Gott alles überlasse, vielleicht macht er was, was ich anders wollte. Und dann muss ich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 100%. Aber das, was er dir gibt, ist das Beste. Wisst ihr, das ist das Problem. Aber jetzt, wo geistlicher Tod ist, wo ich einfach in dieses Weltliche zurückfall, sagt er, wird das Öl stinken. Das heißt, dann bin ich hier und bezeuge der Herr Jesus und gleichzeitig sieht der Mensch, dass ich nicht so lebe. Und dann ist mein Zeugnis stinkend, so ist das gemeint. Dann glaubt man mir nicht.
Mir hat einmal eine Kollegin gesagt, wenn ich die Fromme sehe, habe ich die Nase voll.
Dramatisch, wenn die Frau wegen dem in die Hölle fährt, oder? Mir sagen Leute, ich komme nicht in die Gemeinde, da Menschen es doch auch, die sind doch alle unmöglich sein. Natürlich sind die alle unmöglich. Und ich bin genauso unmöglich. Jeder ist unmöglich, weil wir Menschen sind. Aber du wirst doch nicht bereit sein, in die Hölle zu gehen, nur weil Leute unmöglich sind, oder? Also Entschuldigung, das ist ja die höchste Form der Dummheit. Da muss ich sagen, ich gucke doch zuerst nach meinem Kopf, oder? Ich will doch in den Himmel, oder? Das ist doch mir egal, was die Leute drumherum machen. Wisst ihr, da muss man beginnen, Buße zu tun, umzudenken. Und dann erklärt er und sagt, Gelassenheit verhindert große Sünden. Du musst gelassen sein. Du musst dir bewusst sein, alles steuert Gott. Wenn ich mit ihm in Ordnung bin, ist alles in Ordnung. Ich bin mit Gott nur in Ordnung durch Jesu Blut. Wenn der Jesus mein Herr ist, mein Herz mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann bin ich in Ordnung mit Gott und dann als Folge davon mit Menschen. Wenn das in Ordnung ist und ich gelassen bin und mir bewusst bin, ich kann die Umstände nicht ändern. Wisst ihr, wo ich die Krankheit hatte, die war ja lebensgefährlich. Am Anfang. Da ist mir etwas klar geworden. Ich wusste ja auch nicht, komme ich nochmal auf die Füße oder nicht. Da ist mir etwas klar geworden. Das Reich Gottes läuft ohne den Karl Hermann. Das war für mich die größte Befreiung. Ich bin heute so weit, ich bin jetzt dran, mein Zeitblatt, den ich schon wieder in der Gutmütigkeit, die ich leider am Hals habe, das ist mein Charakterzug, der mir meiste Sorge bereitet, wieder lieb und gut war und ganz viel schon wieder zugesagt habe. Ich bin jetzt dran, das zurückzudrehen. Gelassenheit. Ich muss nicht überall sein. Ich muss nicht immer überall gegenwärtig sein. Wisst ihr, sondern wer steuert meine Zeit? Wer steuert mein Leben? Er. Macht der Unterschied. Ich muss nicht managen. Er macht alles. Wenn das klar ist, dann wird es relativ einfach. Und dann sagt er, du musst Zeit haben, die Axt zu schärfen. Vers 10. Wisst ihr, manchmal musst du hingehen und nicht Tag und Nacht arbeiten, auch im Reich Gottes, sondern du musst die Munitionskammern füllen. Du musst dich zurückziehen vom Angesicht Jesu und dass dann das Wort Gottes dich vollständig ausfüllt. Wenn du wieder volle Munition hast, dann kannst du wieder angreifen. In Kapitel 11 sagt er, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Das heißt, du musst das tun, was Gott dir gibt und du musst dann großzügig sein, wenn Gott dir etwas sagt. Und dann sagt er, du darfst auch nicht auf die Umstände säen, weil wenn du auf die Umstände säst, dann säst du nicht. Also wenn jetzt Gott sagt, geh hin und tu es und die Umstände sprechen dagegen, dann muss ich es trotzdem tun. Das heißt, ich werde nicht von den Umständen gesteuert. Wenn er nämlich Zeit und Stunde und alles regelt, dann spielen die Umstände keine Rolle. Dann spielt es nur eine Rolle, sagt er ja oder nein. Als ich daheim lag, elend wie sonst was, hatte ich plötzlich in meinem Herzen, und da war noch kein Jahr vorbei. Du hältst die Silvesterfreizeit in Bad Haina. 16 Verkündigungen hintereinander, halbtot. Ich habe es meiner Frau gesagt, sie hat gesagt, du spinnst. Hat sie auch recht gehabt. Aber ich hatte was. Menschlich war es verrückt. Ich hatte die Gewissheit, ich habe gesagt, ich sage diesen Termin nicht ab. Ich habe die Gewissheit. Ich war genau zu dem Zeitpunkt so, dass ich auf die Füße war. Ich konnte diese 16 Verkündigungen durchziehen, wenn ich nie das Geringste gehabt hätte. Die Leute haben gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Ich bin mit jeder Versammlung stabiler geworden. Es hängt von ihm ab. Hätte ich auf die Umstände gesehen, wäre mein Mail losgegangen. Ich bin immer noch sehr krank, ich komme nicht. Was ich bei vielen anderen gemacht habe. Merkt ihr etwas? Es hängt alles von ihm ab. Ich muss mein Leben mit ihm regeln. Ich muss meinen Beruf mit ihm regeln. Ich muss meine Ehe mit ihm regeln. Ich muss die Frage, wen ich heiraten soll, mit ihm regeln. Ich muss die Frage meiner Gesundheit mit ihm regeln. Die Frage meines Wohlstandes mit ihm regeln. Er entscheide, nicht ich. Und dann haben wir hier etwas, Kapitel 12, damit endet das Buch Kohelet. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ihr Junge, passt mal auf. Lasst euch nicht täuschen. Ihr habt keine Zeit. Ihr habt keine Zeit. Wie geht rum eure Lebenszeit? Wie ein Geschwätz. So schnell kannst du gar nicht gucken. Die Bibel sagt, beginne das mit Gott zu regeln.
dass du wiedergeboren bist, dass sicher ist, dass du gerettet bist, dass du Gottes Kind bist, dass der Herr Jesus dein Herr ist. Regel das in der Jugend so, dass es klar ist. Und dann beginn zu denken, so wie es Buch Prediger sagt, sieh, dass es alles nichtig ist und dass Gott es steuert. Wenn Gott dir einen guten Beruf gibt, wunderbar. Wenn er dir einen anderen gibt, auch wunderbar. Wenn Gott dir Gesundheit gibt, wunderbar. Wenn er dir keine Gesundheit gibt, auch wunderbar. Merkt ihr? Aber entscheidend ist, dass ich alles mit ihm regle und nicht mit den Leuten. Wisst ihr, wenn er die Halbgötter dann benutzt, die Ärzte, naja, es sind auch nur gefallene Sünder und ihr Hirn ist auch nur so stark, wie sie Gott dienet. Und vielleicht benutzt sie Gott oder benutzt sie nicht. Wenn er sie nicht benutzt und wenn es nichts nutzt, wer hat es dann getan? Er. Wisst ihr, wenn ich das Buch Kohelet lese, da zucke ich zusammen und muss letztendlich sagen, damit stehe ich allein vor Gott. Wenn ich allein vor dreimal heiliger Gott stehe, habe ich nur eine einzige Wahl, mit einem dreimal heiliger Gott in Berührung zu kommen. Das ist der Herr Jesus. Durch sein Blut kann ich ins innerste Heiligtum. Er ist mein Herr. Er wohnt in meinem Herzen. Ich diene ihm. Folge dem Lamm, wohin es geht. Und mit ihm und damit auch mit seinem Vater regle ich, was in meinem Leben läuft und sonst gar nichts. In dem vollen Bewusstsein, dass alles nichtig ist. Wisst ihr, zu mir kamen schon Brüder und haben gesagt, oh, wohnst du begrenzt? Und ich so, und? Das ist ja mein Problem, oder? Das habe ich mit Gott geregelt. Ich habe meine Sache mit Gott geregelt. Aber wisst ihr, ich muss das mit Gott regeln. Ob ich einen Anzug anziehe oder nicht, das regle ich auch mit Gott. Wisst ihr? Wenn ich in der Versammlung einen Anzug anziehe, dann ziehe ich einen Anzug an. Da kann die ganze Welt sagen, man zieht keinen Anzug an. Wenn alle sagen, du musst den Ehering abziehen, dann ziehe ich ihn halt nicht ab. Ich habe ihn einmal abgezogen und nie mehr. Wisst ihr, ich regle es mit Gott. Ich muss vor Gott und Menschen in Ordnung sein. Aber eines ist klar, wenn du wirklich ernst nimmst, was der Prediger sagt, der Kohelet, und das Gleiche ist, was der Paulus sagt, der neutestamentliche Kohelet, dann musst du ganz nüchtern sagen, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugefügt. Er bestimmt Zeit. Er bestimmt Stunde. Ich habe jetzt etwas gelesen. Da ist ein Flugzeugabsturz gewesen, da ist jemand ums Leben gekommen. Der war todkrank im Urlaub. Dann hat er einen Flug gebucht, wollte nach Hause fliegen. Dann hat es einen Stau gegeben, er hat den Flug verpasst. Dann ist wieder was passiert beim zweiten Flug, dann hat er auch verpasst. Und dann ist er mit Hänger und Würge in den dritten Flug hineingekommen, genau die ist abgestürzt. Merkt ihr etwas? Hat er eine Chance gehabt zu reagieren? Nö. Wisst ihr, das ist mein Problem als Gläubiger. Ich muss mir sagen, es ist alles nichtig, es ist alles unkontrolliert, es ist antichristliche Welt, es ist gottlos teuflische Welt. Ich habe keinerlei Einfluss auf das, was passiert. Ich habe keine Möglichkeit, bleibe ich völlig gelassen. Kommt durch Jesu Blut zum Vater im Himmel. Der Herr Jesus wohnt in meinem Herz, ich folge ihm, wohin es geht. Sagt dann, Herr Jesus, wo soll ich hingehen, was soll ich tun? Ich regle alles mit ihm, alles, versteht ihr, alles von diesem nichtigen Zeugs regle ich mit ihm. In dem Bewusstsein, wenn er entscheidet, wird mir, wenn ich ihn liebe, das ist der Schlüsselvers, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wenn ich ihn von ganzem Herzen lieb habe, wird er alles steuern, das mir zum Besten ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit dem höre ich auf. Ich hätte eigentlich nur dann einen Vers lesen müssen und dann eine Frage stellen, hätte man das gleiche Ergebnis gehabt. Glaube ich es oder glaube ich es nicht? In der Bibel steht, Glaube ist Realisierung. Das ist das, was der Jesus sagt, wer Gottes Wort hört und tut. Wenn ich das wirklich glaube, dann tue ich's. Bei dem entscheidet sich alles. Glaube ich's, dann tue ich's. Wisst ihr, von daher ist das Buch Kohelet, der Prediger, der größte Bußruf mit in der ganzen Bibel. Der sagt, opfere dein weltliches Denken. Leg dich dem Herr Jesus auf den Altar. Er ist dein Herr. Folge ihm, wohin er geht. Regle alles mit ihm. Nicht mehr mit der Welt. Nicht mehr mit deiner Fähigkeit, nicht mehr mit deiner Managerei, sondern regle es mit ihm. Er wird keinen Fehler begehen. Das ist ein gewisses Risiko, aber ich muss glauben, dass er es tut. Ich sage ganz ehrlich, ich bin felsenfest überzeugt, wenn man so vorgeht, werden wir überleben. geistlich-menschliche jeder Beziehung. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist von großer Gnade. Er wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes Herz. Die Frage ist, ob wir es glauben. Dann müssen wir es tun. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Du hast uns den Weg zum Vater freigemacht durch dein kostbares und teures Blut. Durch dich kam diese Salbung in uns hinein, dieses Salböl. Und jetzt gib uns Gnade, dass wir es nicht stinkend machen mit unserer weltlichen Gesinnung, sondern hilf uns, Buße zu tun, unsere Einstellung zu ändern, uns völlig auf dich auszurichten, dass du letztendlich in unserem Leben als unser Herr alles regelst, was geschehen soll. Ich möchte uns dir auf den Altar legen, möchte gelassen sein, uns nicht verrückt machen lassen von den Umständen, sondern einfach erwarte, dass du alles so machst, wie es richtig ist. Gib uns einfach Gnade und den unverbrüchlichen Glauben ohne Zweifel, der sich hier drauf verlässt. Amen.